Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Seit Wochen gibt es eine heftige Debatte um den Historiker Achille Mbembe bzw. um die Antisemitismusvorwürfe, die gegen ihn erhoben wurden. Jetzt bekommt der angesehene Postkolonialismusforscher Unterstützung aus Afrika und wir sprechen über diesen offenen Brief von 700 intellektuellen Literaten und Künstlern. Außerdem schauen wir uns an, was namhaften Dramatikerinnen wie Elfriede Jelinek, Sibylle Berg oder Roland Schimmelpfennig für ein Kurzfilmformat des Schauspiels Bochum eingefallen ist. Und wir besuchen die Gedenkstätte im Kloster Irsee, die sich mit einem neuen Konzept präsentiert.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Es ist schon fast eine Art neuer Historikerstreit. Die Debatte um den in Südafrika lebenden Historiker Achille Mbembe, der als ein Vordenker des Postkolonialismus gilt. Vor Wochen wurden gegen ihn schwere Vorwürfe erhoben. Er relativiere den Holocaust, bestreite das Existenzrecht Israels und in seinen Schriften finde sich Antisemitismus. So lautete die Kritik von Felix Klein, dem Antisemitismusbeauftragten der Bundesregierung. Aufgekommen war die Debatte, weil Mbembe die Eröffnungsrede der Ruhrtriennale halten sollte. Die ist längst abgesagt, aber die Kontroverse geht immer weiter. Jetzt hat Achille Mbembe Unterstützung von rund 700 afrikanischen Intellektuellen, Künstlern und Literaten bekommen, die einen offenen Brief an Bundeskanzlerin Angela Merkel und Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier formuliert haben. Ich bin jetzt mit der Journalistin und Autorin Charlotte Wiedemann verbunden. Sie hat als Auslandsreporterin lange aus Asien und Afrika berichtet und im vergangenen Jahr ein Sachbuch über das Ende der weißen Dominanz veröffentlicht. Guten Abend, Frau Wiedemann.
Guten Abend.
Was ist denn jetzt eigentlich die Kernaussage dieses offenen Briefes? Worum geht es den Unterzeichnern vor allem?
Die Kernaussage, wenn ich das mit eigenen Worten mal zusammenfassen darf, ist für mich, dass uns gesagt wird, hey, ihr seid nicht alleine. Wenn ihr einen so prominenten Afrikaner anklagen wollt, dann haben wir dazu auch etwas zu sagen. So, das ist nun meine etwas saloppe Zusammenfassung. Im Einzelnen gibt es für mich einmal die wichtige Aussage, ich zitiere, es gibt keine menschlichen Leidenserfahrungen, die weniger bedeutsam sind als andere. Also kein Leiden steht über oder unter einem anderen. Das kann man als Hinweis darauf verstehen, dass eben nicht überall auf der Welt die Shoah als das überragend wichtigste Gewaltereignis der Geschichte angesehen wird. Und das Zweite ist aber, dass es heißt, das Verhältnis der Erinnerungskulturen untereinander soll von Solidarität geprägt sein. Und nur dann könne es tatsächlich auch einen effektiven globalen Kampf gegen Antisemitismus und Rassismus geben. Und die Unterzeichner appellieren quasi an Deutschland, sich auf eine Ebene von Gleichberechtigung und gegenseitigem Respekt einzulassen, um diesen Kampf zu führen.
Was sind denn das für Leute, die hinter diesem Brief stehen? Wer hat denn da alles unterzeichnet?
Der Initiator ist ein etwa 50-jähriger jesuitischer Priester und Anthropologe. Genauso wie Achille Mbembe ist er ein gebürtiger Kameruner. Und ähnlich wie Mbembe hat er aber das Land verlassen müssen, weil er eben halt seine Stimme erhoben hat gegen den dortigen Langzeitherrscher Paul Biya. Er hat in verschiedenen Ländern gearbeitet und leitet jetzt ein Institut für Entwicklungspolitik im Tschad. Und man kann natürlich von der Biografie von diesem Menschen her auch sehen, wie hellhörig er für das Thema Meinungsfreiheit ist. Also ich denke, es gibt jetzt in dieser Initiative der afrikanischen Intellektuellen eigentlich zwei große Motivationsteile. Das eine hat eben damit zu tun, dass man sagt, es ist richtig, den Holocaust nicht zu relativieren, aber bitteschön, banalisiert auch den Kolonialismus nicht. Und das andere ist aber zu sagen, für einen so hochgeachteten Menschen aus afrikanischer Sicht jetzt mal zitiert wie Achille Mbembe, muss es doch Meinungsfreiheit in Deutschland geben.
Der Brief ist ja auch, finde ich, recht emotional formuliert. Das ist ein ziemlich ungewöhnlicher Stil, oder? Für so einen offenen Brief. Was denken Sie, woher diese Emotionalität kommt? Da sind die Wissenschaftler und Künstler, die da unterschrieben haben, offenbar tatsächlich auch selbst richtig betroffen.
Ja, nun, es gibt sicherlich auch einen bestimmten Stil, den ich selber jetzt so aus Westafrika kenne. Wenn derartige Manifeste geschrieben werden, dann macht man das gerne nicht kurz, sondern ein bisschen länger und auch mit einem gewissen Pathos. Das ist eigentlich eigentlich so üblich, das zu machen. Das hat nicht so eine schnöde Kürze, wie wir das vielleicht tun würden. Das andere ist natürlich, und das wird ja auch in dem Brief angesprochen, dass es eine Erinnerung an uns ist, nämlich dass es offene Rechnungen gibt und dass es eine Pflicht zur Wiedergutmachung gibt für alle Arten von Unrecht. Und es wird daran erinnert, dass es ja immer noch um die Rückgabe von Artefakten aus europäischen Museen geht und auch um die Rückgabe von menschlichen Gebeinen. Und ich glaube, man kann vielleicht schon verstehen, dass also zu einem Zeitpunkt, wo wir jetzt, also Deutschland, wo wir noch nicht mal alle diese schrecklichen Schädel irgendwie zurückgegeben haben, dass es da vielleicht nicht passend ist, irgendwie so als Moralprediger gegenüber jemandem aufzutreten, der eben durchaus ja einer ehemaligen deutschen Kolonie entstammt.
Aber das klingt ja auch so, als ob da ganz schön viele verschiedene Themen auf einmal hochkommen und auch vielleicht sogar ein bisschen durcheinander gehen, oder?
Naja, durcheinander.
Salopp ist gesagt.
Naja, es ist natürlich so, dass wenn man sich jetzt die deutsche Debatte über Achim Mbembe anguckt, da geht es auch eigentlich sehr durcheinander und da wird sehr viel angesprochen. Nicht anders ist es jetzt hier in diesem Brief. Und man muss vielleicht auch berücksichtigen, dass es natürlich aus afrikanischer Sicht nur eine ungefähre Kenntnis der Debatte hier geben kann. Denn sie wurde ja nun ganz überwiegend auf Deutsch geführt. Sie wurde von englischsprachigen und französischsprachigen Medien aufgegriffen. Aber was es zum Beispiel bedeutet, wenn ein nordrhein-westfälischer FDP-Politiker einen Vorwurf erhebt, das kann man wahrscheinlich jetzt in Afrika nicht unbedingt einschätzen. Und deshalb wird, glaube ich, eher der Fokus darauf gelegt, dass es eben auch rechtsextreme Gruppen sind, die hier eine Kampagne gegen Mbembe gemacht haben. Das verkennt etwas, wie stark diese Dinge aus der Mitte der Gesellschaft herausgekommen sind.
Es gibt ja bis jetzt keine Reaktion der Bundesregierung bzw. des Bundespräsidenten, aber in dem Brief heißt es ja, dass dieser Streit, der schadet tatsächlich dem Ansehen der Bundesregierung in Afrika. Wie schätzen Sie das ein?
Also dem Ansehen Deutschlands, nicht ja. Dem Ansehen der Bundesregierung. Nun ja, es wird ja zugleich werden auch gegenüber Deutschland auch Komplimente ausgesprochen für die deutsche Kulturarbeit und so weiter. Das ist also durchaus beides. Und das ist, denke ich, auch ein rhetorisches Mittel, dass man sagt, dass man nicht sagt, das Ganze schadet dem Ansehen Mbembe, sondern dass man sagt, hey Leute, das schadet dem Ansehen Deutschlands. Es ist einfach, man gibt den Ball sehr selbstbewusst zurück, würde ich sagen. Jetzt. Das Selbstbewusstsein finde ich durchaus erwähnenswert, dass man eben das Ganze nicht so behandelt, naja, das ist Deutschland und da geht es um die Shoah und das sollen die immer alles so unter sich ausmachen, sondern dass man sagt, wir leben in einer globalisierten Welt und wir aus dem Süden haben etwas dazu zu sagen.
Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung Felix Klein lehnt ja bisher eine Entschuldigung ab. Er sagt in der Zeit zum Beispiel, dass er, da wehrt er sich gegen diese internationale Petition von Wissenschaftlern, die seinen Rücktritt fordern. Und er sagt, er sorge sich um das Verhältnis der Postcolonial Studies zum Antisemitismus. Manche dieser Theorien, heißt es, da kollidierten mit unserer Erinnerungskultur, die ich als Errungenschaft ansehe. Ist das so? Kollidieren tatsächlich die Postcolonial Studies mit der Antisemitismusforschung?
Ich sehe das nicht so. Ich meine, es gibt ja eigentlich seit ungefähr 70 Jahren eine Diskussion darüber von ganz unterschiedlichen Leuten, wie Nationalsozialismus und Kolonialismus zusammenhängen, welche Beziehungen es untereinander gibt in Bezug auf die Entstehung von derartigen Gewaltverbrechen. Hannah Arendt ist die bekannteste, die sich damit beschäftigt hat, aber viele andere, eben auch Intellektuelle des Südens, haben das auch getan. Das ist also eigentlich keineswegs neu. Und die Vereinbarung jetzt unter westlichen Wissenschaftlern, dass die Shoah eben halt ein singuläres Verbrechen gewesen ist, wird auch eigentlich von diesem Streit meines Erachtens nicht berührt. Es ist nur so, dass wir eben aus der Singularität, für die es gute Gründe gibt, für die Einschätzung, dass wir daraus nicht eine Waffe machen können, um den Schmerz anderer quasi in ein hinteres Glied zu verweisen. Und schon gar nicht, denke ich, darf das eine Waffe in der Hand von Deutschen sein. Und das macht sozusagen die ganze Debatte eigentlich sehr, sehr schmerzlich und auch sehr schwierig. Also schmerzlich zum Beispiel auch für jemanden wie mich, weil für mich in meinem Leben der Holocaust immer eine sehr, sehr große Rolle gespielt hat, aber ich eben zugleich auch ein bisschen durch die Welt gekommen bin und auch weiß, wie viel Gewalt irgendwie anderswo Europa angerichtet hat.
Charlotte Wiedemann, vielen Dank für dieses Gespräch.
Danke Ihnen.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Weil der Vorhang nicht hochgehen darf, müssen die Theater sich so einiges einfallen lassen, was im digitalen Raum, in Parkhäusern oder auch auf öffentlichen Plätzen möglich ist. Das Schauspielhaus Bochum hat jetzt auf Kurzfilm umgesattelt. 14 szenische Miniaturen sind ab heute Abend auf der Website des Hauses zu sehen. Geschrieben von bekannten Autorinnen wie Elfriede Jelinek, Sibylle Berg, Thomas Köck oder Roland Schimmelpfennig. Vorgegeben war nur, dass es um sie jetzt, um den Ausnahmezustand gehen sollte und wie das gelungen ist. Barbara Behrendt hat sich den ersten Kurzfilm heute Abend angeschaut. Die Uraufführung von Bonn Parks, Wie es euch Algorithmus, klingt ein bisschen komisch. Was ist denn das für ein Text und für ein Film?
Also Bonn Park hat ein, so nennt er es, Internetspiel für zwei Personen geschrieben. Darin surft er auf verschiedenen Seiten, zum Beispiel auf dem Tolle-Gerichte-Kanal, bei coolen Verschwörungstheorien oder in einer Kommentarspirale mit Hate Speech und den Tagesthemen mit einem gewissen Ingo. Und es ist keine realistische Betrachtung, sondern eine, wie immer bei Bonn Park, so absurd fantastische, aber letztlich doch auch sehr finster, traurige, groteske mit suizidalen Verschwörungstheoretikern, mit blutig verendenden Nachrichtensprechern, Jugendlichen, die Altenheime anzünden, um endlich wieder rauszudürfen. Also Horror-News und Fake-News. Und es ist trotz seiner naiven, fast kindlichen Sprache dann noch eine glasklare Medienkritik. Und der Film, 9 Minuten lang ist er nur, setzt es bildreich um. Also zwei junge Leute, Mercy Dorcas Otieno und Dominic Dos Reis, erobern da in so einer toten, stillen, menschenleeren Stadt ein Gebäude, das Internet heißt. Und das sie dann sofort so strahlenden Glücksmenschen macht, bis sie dann diese verstörenden Erfahrungen machen und sich die Bilder häufen. Der Verschwörungstheoretiker buddelt sich durch Container voller Elektroschrott. Und am schönsten ist eigentlich das Anfangsbild aus dem Tolle-Gerichte-Kanal. Da wird vorgeschlagen, dass man sich so lange mit Mehl bewirft, bis dieses Mehl durch alle Ritzen in die Seele dringt, bis man nichts mehr fühlt, bis man nichts mehr hört, nicht mehr atmen kann. Und Mercy Dorcas Otieno, die liegt in dieser Szene auf dem Boden und das schneeweiße Mehl, das rieselt so auf ihre dunkle Haut und ihr schwarzes Kleid, bis sie dann wirklich auch nicht mehr zu erkennen ist. Und später ist es dann das Blut, das durch die Decke auf das Hemd des Nachrichtensprechers Ingo tropft.
Ich begrüße Sie herzlich zur Tagesschau oder Themen. Ich bin Ingo. Berlin? Nichts. München? Nichts. Hamburg? Nichts. Aber der dumme Präsident aus Amerika hat etwas Witziges gesagt. Ich schaue jetzt darüber in die andere Kamera. Teenager auf der ganzen Welt haben Altenheime angezündet, in der maßlosen Hoffnung, dass dann endlich alle wieder raus dürfen, wenn die Gefährdeten tot sind, weil sie Ängste aus der Hölle haben, dass sie ihr ganzes Leben zu Hause verbringen werden oder zumindest die schönsten Jahre.
Ja, und das ist als einzelner erster Clip doch ein ziemlich kryptischer Einstieg, muss ich sagen. Aber ich durfte ja schon 3 Filme anschauen und in Serie gewinnt es dann doch sehr an Reichtum.
Wie sind denn die beiden anderen, die Sie schon gesehen haben?
Das sind auch so rund 10-minütige Clips. Zum einen die Verfilmung von Katja Brunners Text über das Brüten als Jahrhundertzustand. Die Ich-Erzählerin brütet darin mit Hilfe eines Inkubators Hühnereier aus als verzweifelter Akt des Lebens und des tierischen Überlebens gegen die unsichtbare und stille Apokalypse. Gina Haller und Risto Küber, die spielen das an einem von Eiern übersäten Frühstückstisch, viel leiser, viel melancholischer als Brunner das geschrieben hat und mit poetischen, aber auch ein bisschen kitschigen und überdeutlichen Bildern. Also zum Beispiel der nackte Schauspieler, der da so verletzlich wie ein Küken unter einem weißen Ballon aus der Badewanne schlüpft. Dann gibt es noch Ibrahim Amirs Szene, die ist mehr im Realismus verankert, lässt sich verhältnismäßig leicht umsetzen. Das sind 3 ehemalige Schauspieler, die in der Zukunft gezwungen sind, zu einem Vorstellungsgespräch für so demütigende Werbeclips zu erscheinen. Das soll wohl so eine Liebeserklärung an die Freiheit sein, die im Theater herrscht. Aber den Text fand ich insofern schwierig, weil eine der Spielerinnen dann als Rebellion aus dem Tagebuch von Anne Frank zitiert und es irgendwie nahelegt, dass die jetzigen Einschränkungen in eine neue Diktatur führen würden und eigentlich vergleichbar wären mit Anne Franks Schicksal.
Also da winken schon die Verschwörungstheorien von hinten. Sie haben ja auch alle Texte schon gelesen. Was ist da so dabei? Da sind ja sehr namhafte Autorinnen mit beteiligt. Was haben Sie da so gelesen?
Ja, das sind Szenen für einen, zwei oder drei Spieler. Manche sind auch direkt für jemanden aus dem Ensemble entstanden. Die kreisen alle um das Hier und Jetzt, aber subtil und übergreifend. Also das Wort Corona fällt eigentlich nur in ein oder zwei Texten. Also es geht um den Umgang von uns privilegierten Europäern mit der Isolation, auch um die Geflüchteten zwischen den geschlossenen Grenzen, um Freiheit versus Gehorsam, um einsames Sterben, auch ohne Corona, Erinnerung, Vergänglichkeit. Und in der Form sind die sehr disparat. Also es gibt den magischen Realismus von Roland Schimmelpfennig, dann aber auch so europakritische, epische Textflächen von Elfriede Jelinek, dann so einen ganz straighten, anrührenden Dialog von Björn Bicker, der zwei Schauspieler an der Rampe im leeren Theater spielen lässt. Es gibt so einen traurig-schwarzen Pessimismus von Sibylle Berg natürlich und aber auch so eine märchenhafte Parabel von Akin Sipal, Gesellschaftskritik von Anne Lepper, aber auch so einen ja, ganz sprachstarken, ätzenden Sarkasmus von Gerhild Steinbuch. Und bemerkenswert finde ich, dass das eben keine Entwürfe sind, keine lockeren ersten Gedanken zum Thema, sondern wirklich stark durchgearbeitete, manchmal sogar ganz formstrenge Miniaturen, also die unsere Gegenwart mehrheitlich philosophisch in einem ganz eigenen Licht betrachten und sich oft kritisch zum Umgang der europäischen Politik jetzt mit dieser Krise äußern. Und der eigene Bauchnabel wird da ja eher verächtlich betrachtet oder ganz bewusst auch missachtet.
Das klingt alles interessant, vielschichtig, witzig, aber es sind eben alles Filme, Videos, kein Theater. Ist das eine kluge Idee von den Theatern, dass sie da quasi so umschwenken?
Also es ist natürlich ein Notbehelf. Wie Sie sagen, das ist auch kein Theater, das ist nicht live, das ist nicht interaktiv. Aber immerhin hat Bochum 14 Dramatikerinnen und Dramatiker ins Boot geholt, die ja besonders unter dieser Krise leiden. Also ihre Stücke werden momentan nicht gespielt, also bekommen sie auch keine Tantiemen, von denen die Autoren ja hauptsächlich leben. Und es ginge, das sagt zumindest das Schauspielhaus Bochum, auch dezidiert darum, diese Autorinnen und Autoren zu stärken, die so unter den Tisch fallen gerade. Und die Idee zu diesen Clips ist entstanden, als man noch nicht wusste, ob man überhaupt in den nächsten 12 Monaten wieder spielen kann. Mittlerweile soll es ja schon Ende Mai in NRW wieder losgehen. Man kann diese Szenen natürlich auch live und draußen spielen. Das wäre inzwischen dann auch wirklich angemessener wahrscheinlich. Aber ich muss schon sagen, dass es eigenständige kleine Kunstfilme geworden sind, die ihre eigene poetische Bildästhetik haben und die deshalb besonders sind, weil sie Theatertexte mit Filmmitteln koppeln. Und es gibt so einen ungewöhnlichen Effekt, weil wir Film ja meistens als Medium betrachten, dem der Realismus zu Hause ist, also psychologisch nachvollziehbare Figuren, alltägliche Dialoge. Und diese literarische Kunstsprache der Stücke, die irritiert da sehr, aber auf eine positive Weise. Man sieht und hört da ganz anders hin. Das mag dem einen oder anderen jetzt auch wirklich zu verrätselt sein, zu gekünstelt, aber es ist jedenfalls von einem ganz anderen künstlerischen Wert als diese Home-Stories der Schauspieler, die da vor der Kamera ein Liedchen trällern oder einfach nur ein Gedicht vorlesen.
Und man kann das ab jetzt auch die ganze Zeit auf der Homepage des Theaters sehen oder ist das nur eine einmalige Sache dann?
Also es ist so, dass es pro Woche 3 Filme gibt, die veröffentlicht werden über die nächsten Wochen und die dann auch nach, ja, ich denke, weiter zu sehen sein werden.
Barbara Behrendt über ein Kurzfilmprojekt des Bochumer Schauspielhauses und mehr dazu finden Sie auf der Website des Theaters.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Leidende Kinder mit ausgestreckten Armen sind auf einem Triptychon der Künstlerin Beate Passow zu sehen. Es sind die Opfer von Nazi-Ärzten, die im schwäbischen Kloster Irsee diese Kinder quälten und töteten. Um das Kunstwerk in der Bildungseinrichtung bei Kaufbeuren gab es eine heftige Kontroverse. Unser Bayern-Korrespondent Michael Watzke hat in Fazit immer mal wieder darüber berichtet. Aber jetzt zeichnet sich ein versöhnliches Ende dieses Streits ab. Herr Watzke, warum hat denn dieses Triptychon schon von Irsee die Gemüter überhaupt so erhitzt?
Weil es ein starkes, ein wirklich beeindruckendes und bewegendes Kunstwerk ist, das auf vielen Ebenen die Betrachter angesprochen hat. Es ist ein Triptychon, Sie haben es schon gesagt, es ist eigentlich ein christliches Sujet. Auf diesem Triptychon sind Kinder abgebildet, die extrem gelitten haben, und sie sind in einer, fast in einer Kreuzigungshaltung abgebildet, und das im ehemaligen Kloster Irsee. Und das reicht schon eigentlich. Und dann kommt noch hinzu, dass die Kinder, die dort abgebildet haben, auch Hinterbliebene und Verwandte haben, die nicht einverstanden sind, dass diese Kinder dort so gezeigt werden. Die Künstlerin Beate Passow hat mit Leidenschaft und auch mit Werbe dafür gekämpft, dass dieses Triptychon dort, wo es lange Zeit hing, auch bleiben sollte. Sie hat viele Münchner Künstler gefunden, die sie darin unterstützt haben. Und all das hat zu dieser hitzigen, leidenschaftlichen und manchmal auch verletzenden Debatte in den vergangenen Jahren über dieses Triptychon vom Kloster Irsee geführt.
Aber jetzt gibt es ja ein neues Konzept für diese Gedenkstätte. Wie sieht die denn aus? Das Konzept, nicht die Konzept.
Ja, das Konzept ist vom Werkausschuss Irsee des Bezirkstags von Schwaben jüngst beschlossen worden. Da war auch ein Fachbeirat aus unterschiedlichen Experten, also aus Medizingeschichte, Gedenkstättenarbeit, Kunstgeschichte, Psychiatrie, auch den Angehörigen dabei. Das hat drei Säulen, dieses Konzept: Gedenken, Information und Bildung. Und da hört man schon raus, es ist sehr viel nüchterner, als das bis jetzt der Fall war. Und Dr. Stefan Raueiser, der Leiter der Bildungsstätte Kloster Irsee, hat mir dieses neue Konzept folgendermaßen beschrieben.
Dieses Konzept sieht nicht nur vor, die Gedenkstätte Prosektur als Gedenkraum historisch zu erhalten und zugänglich wieder zu machen, sondern auch zusätzlich einen Informationsraum im Konventgebäude von Kloster Irsee im Schwäbischen Bildungszentrum zu gestalten und dort Informationen zur Anstaltsgeschichte von Irsee, zur Psychiatrie- und Euthanasie-Geschichte in der ehemaligen Heil- und Pflegeanstalt Kaufbeuren und Irsee vorzuhalten und auch das Schicksal einzelner Opfer darzustellen.
Sagt Dr. Stefan Raueiser, der Leiter der Bildungsstätte. In einem Jahr etwa soll dieses Konzept endgültig angenommen und dann umgesetzt werden. Das ist ein aufwendiges, auch architektonisch aufwendiges Konzept. Und diese Prosektur, die Raueiser da erwähnt hat, das ist ein Gebäude, das sehr baufällig ist. Und das hat momentan so fast wie ein Gürtel einmal um alle vier Wände, damit es nicht auseinanderfällt. Das soll jetzt also auch unter Aufbietung relativ hoher Kosten renoviert und dann in dieses entsprechende Konzept umgesetzt werden.
Und ist denn in dem neuen Konzept dieses Gedenkorts auch das Triptychon im Kloster überhaupt noch vorgesehen? Wird man das noch sehen dort?
Auch das habe ich Dr. Raueiser gefragt und seine Antwort darauf.
Alle späteren Zusätze in das Prosekturgebäude, und das ist ja sowohl das Kunstwerk von Frau Passow wie auch das später eingebrachte Sezierbesteck, werden fachmännisch deponiert und sind deswegen auch weiter der Forschung zugänglich. Das Kunstwerk kann nicht mehr ausgestellt werden, weil sich Angehörige deutlich geäußert haben, dass sie eine solche Präsentation nicht wünschen. Für uns als öffentliche Einrichtung ist dieser Wunsch bindend.
Ins Depot, sagt Raueiser, also deponiert. Und zwischen Depot und Deponie ist nur ein kleiner Wortunterschied, aber es macht halt doch einen großen Unterschied, auch sicher für die Künstlerin Beate Passow, die lange für dieses Kunstwerk, ihr Kunstwerk, gekämpft hatte. Ich habe sie angesprochen. Sie hat heute eine Ausstellung in der Villa Stuck in München eröffnet zu einem ganz anderen Thema. Da geht es um Europa und die Flüchtlingspolitik. Monkey Business heißt diese Ausstellung. Ich habe sie, wie gesagt, angesprochen. Sie hat gesagt, sie will kein Öl mehr ins Feuer gießen. Sie hat abgeschlossen und will da jetzt nicht weiter für dieses Kunstwerk kämpfen. Aber man hat in ihrer Reaktion gemerkt, dass sie traurig ist, dass sie auch enttäuscht ist, dass dieses Kunstwerk eben, und das war ein wirklich bewegendes und auch ein überwältigendes Kunstwerk, dass dieses Kunstwerk in Zukunft nicht mehr zu sehen sein wird, sondern in einem Depot verwahrt wird. Da mag es Archivaren und Historikern zugänglich sein, aber die es eigentlich sehen sollten, so wie jeder Künstler das will, die werden es wahrscheinlich in den nächsten 20, 30, 40 Jahren eben nicht mehr sehen.
Also schade, also keine wirklich schlüssige Lösung, oder?
Ja, es ist schwer zu sagen. Da spielten auf wahnsinnig vielen Ebenen die Frage zum Beispiel auch, was die Gedenkstättenpädagogik und Kultur angeht, eine Rolle. Überwältigungspädagogik. Wie gehe ich mit der Geschichte um? Natürlich muss man, Geschichte muss auch ein Kunstwerk oder sollte ein Kunstwerk Geschichte, auch nationalsozialistische Geschichte, wirklich akkurat darstellen. Aber natürlich ist immer die Frage, inwieweit darf sie den Betrachter auch überwältigen? Also inwieweit darf sie das Leid, dieses unfassbare Leid, das die Kinder und viele andere Menschen Millionen Menschen im Nationalsozialismus erlitten haben, inwieweit darf das so gezeigt werden, dass der Betrachter wirklich überwältigt ist? Beate Passow hat mal gesagt, man kann auch Auschwitz nicht umschminken. Es stand lange im Raum, dass die Bildungsstätte Kloster Irsee das wohl mit einem neuen Konzept täte, dass sie die Geschichte umschminkt. Aber ich kann persönlich nur sagen, als ich dieses Konzept gesehen habe, auf das man sich jetzt auf allen Seiten geeinigt hat, da ist wirklich kein Umschminken da. Kloster Irsee stellt sich seiner Geschichte, dieser Ort, dieser geschichtsträchtige Ort, schaut zurück auf das, was an Schlimmen gerade in der Zeit des Nationalsozialismus dort passiert ist, schaut ihm ins Gesicht und verbirgt es nicht.
Michael Watzke war das zum hoffentlich beigelegten Triptych und Streit von Irsee. Vielen Dank für dieses Gespräch, Herr Watzke.
Danke Ihnen.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Der Filmkomponist Peter Thomas ist im Alter von 94 Jahren in der Schweiz gestorben. Das teilten seine Verleger mit. Er schuf die Musik zu vielen Edgar Wallace-Krimis und zählte zu den wichtigsten deutschen Filmmusikkomponisten der 60er und 70er Jahre. 20 Jahre später wurde er im Zuge des Easy Listening Revivals wiederentdeckt. Sein bekanntestes Werk ist der Soundtrack zur TV-Serie Raumpatrouille Orion von 1966. Vincent Neumann aus unserer Musikredaktion erklärt, warum diese Melodie so einschlug.
Da passte einfach alles zusammen. Also das war damals zumindest in Deutschland noch ein ziemlich neuer, ziemlich aufregender Sound, eine sehr originelle Mischung aus Beatmusik, aus Jazz, Klassikelementen, aber auch diesen elektronischen Effekten wie einem Vocoder aus dem Zweiten Weltkrieg. Also Peter Thomas war in dieser Hinsicht sehr offen und sehr experimentierfreudig mit einem gesunden Interesse für die neuen Strömungen, die Popmusik der damaligen Zeit, obwohl er ja eigentlich klassisch ausgebildet war.
Der amerikanische Journalist Ronan Farrow, dessen Recherchen maßgeblich zum Prozess gegen Harvey Weinstein wegen sexuellem Missbrauch beitrugen, steht nun selbst in der Kritik. Die New York Times wirft ihm unsaubere Recherche vor. Ein Artikel von Farrow im Magazin New Yorker hatte den Weinstein-Fall ins Rollen gebracht. Darin seien Vorwürfe mutmaßlicher Opfer nicht gründlich überprüft worden. Versäumnisse, die der Autor, ein Sohn von Mia Farrow und Woody Allen, auch später in seinem Buch über die Affäre nicht korrigiert habe. Das Magazin New Yorker antwortete mit einer ausführlichen Gegendarstellung auf Twitter. Für seine Enthüllungen über Weinstein hatte Farrow den Pulitzer-Preis gewonnen. Das ominöse Verschwinden eines Kaczynski-kritischen Lieds aus einer Hitparade des staatlichen Radios entwickelt sich zu einer kleinen Staatsaffäre in Polen. Musiker wollen den Sender boykottieren, namhafte Musikjournalisten haben unter Protest gekündigt und sogar Regierungsmitglieder zeigen sich verstört über die Zensur.
Musiker Kazik geht in seinem Stück auf aktuelle Ereignisse ein. Darauf, dass sich für PiS-Parteichef Kaczynski die Tore zu einem Warschauer Friedhof öffneten, während seine Landsleute wegen Corona zu Hause bleiben mussten. Dein Schmerz ist besser als meiner, textete Kazik. Wie genau sein Lied auf Platz 1 der wöchentlichen Trujka-Bestenliste gelangte, ist nicht ganz klar. Die Sendeleitung sprach hinterher von Manipulationen. Sicher ist, dass sein Spitzenplatz erst vermeldet, dann aber wieder von der Webseite gestrichen wurde. Der Schaden, zumindest für den Sender Trujka, ist indes kaum zu beheben. Und weil auch mindestens eine internationale Musikfirma protestiert, darf nach Medienberichten kein Nick Cave oder Deep Purple mehr gespielt werden im staatlichen Sender.
Aus Warschau, Jan Palukat.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Was die Theater sich so alles einfallen lassen im Moment, da hatten wir ja gerade schon ein schönes Beispiel aus Bochum. Aber die Häuser müssen ja auch in die Zukunft schauen und Programme planen, von denen dann nicht mal sicher ist, ob sie überhaupt stattfinden werden. Besonders spannend ist es dort, wo auch noch die Theaterleitung wechselt, wie an den Münchner Kammerspielen. Dort löst Barbara Mundel den bisherigen Intendanten Matthias Lilienthal ab. Und was sich dabei ändert und wie der Wechsel in Pandemiezeiten überhaupt vonstatten geht, darum ging es heute bei einer Pressekonferenz, die Tobias Krone besucht hat.
Touch, so lautet der Titel von Falk Richters jetzt geplanter Eröffnungsproduktion an den Münchner Kammerspielen. Ja, richtig gehört. Berührung. Noch dazu eine Tanzperformance. Falk Richter will die Corona-Realität frontal angehen und wählt die größtmögliche Provokation als Titel, auch wenn sich wohl auch auf der Bühne in nächster Zeit niemand berühren dürfen wird.
Mich hat jetzt fasziniert zu gucken, was ist eigentlich Berührung in unserer Gesellschaft heute, aber auch in Gesellschaften früher. Also es geht auch darum zu recherchieren, wie war das eigentlich am französischen Hof? Was gab es da eigentlich für Verhaltensweisen? Wer durfte wem näher kommen? Wie wurde Intimität geregelt? Und klar, natürlich hat das jetzt auch gerade in Bezug auf Tanz eine ganz besondere Bedeutung. Also was ist mit unseren Körpern, wenn wir uns nicht mehr näher kommen dürfen?
Eigentlich hatte der Theaterregisseur schon eine ganz andere Produktion vorbereitet.
Das Bühnenbild ist auch fast komplett gebaut worden, aber das ist unter den aktuellen Bedingungen nicht mehr aufzubauen. Und so, das würde zu lange dauern, weil jetzt die technischen Teams kleiner werden müssen. Es dürfen nicht mehr so viele Leute zusammen in einem Raum und sowas aufzubauen. Das heißt, ich musste jetzt vor 2 Wochen nochmal komplett alles neu denken.
Das heißt in dem Fall ein ganz neues Stück erarbeiten. Die Eröffnung ihrer neuen Intendanz an den Münchner Kammerspielen hatte sich auch Barbara Mundel anders vorgestellt. Wie es in der Krise mit dem Theaterbetrieb überhaupt weitergeht, ist in München völlig offen. Und dennoch präsentiert die 61-Jährige im knallorangen Outfit das Motto der kommenden 5 Jahre: die Realität nicht in Ruhe lassen. Das will sie im Team mit festangestellten RegisseurInnen. Das ist neu in München und wird gerade von Nicolas Stehmann und Benjamin von Blomberg im Schauspielhaus Zürich vorgemacht. Neben Falk Richter kommen außerdem noch an die Kammerspiele die junge in München geborene Dramatikerin Pina Karabulut, Jan-Christoph Gockel aus Mainz und Nele Jahnke, die gegenwärtig beim Zürcher Theater Hora mit professionellen SchauspielerInnen mit Trisomie 21 arbeitet. Geistig behinderte DarstellerInnen werden auch Teil des Ensembles, wie Frangiskos Kakoulakis, der sich in einem Video vorstellt.
Ich bin der Frangiskos Kakoulakis, 21 Jahre alt. Ich mache meine Schauspielausbildung bei der Freien Bühne München. Ich glaube, ich mache sie bis Oktober fertig.
Gut ein Drittel des 30-köpfigen Ensembles dürfte das Münchner Publikum bereits kennen. Neben Wiebke Puls, Annette Paulmann, Walter Hess oder Jochen Noch, die schon über mehrere Intendanzen den Kammerspielen die Treue halten, bleiben auch etwa die Sängerin Jelena Kuljic oder Thomas Schmauser in München. Zurückholen konnte man, wenn auch nur als feste Gäste, die ehemaligen Kammerspielegewächse Katharina Schubert und André Jung. Auch Edgar Selge wird auftreten und Thomas Bernhards modernen Klassiker Heldenplatz aktualisieren, der sich mit dem gesellschaftlichen Rechtsruck beschäftigt. Insgesamt lässt sich im Programm der ersten Spielzeit so einiges an Kontinuität zum Vorgänger Matthias Lilienthal beobachten. So gut wie keine Klassiker, dafür viele Uraufführungen, Tanz und Musik. Ob man damit nicht weiter Abo-Publikum verliert? Barbara Mundel zuckt mit den Schultern.
Naja, wir stehen ja noch vor viel grundsätzlicheren Fragen. Wie können wir überhaupt ein Abo anbieten, wenn die Planungssicherheit und die Fragen des, wer sitzt eigentlich und wie, wer darf auf jedem Platz überhaupt sitzen, nicht gewährleistet ist? Wir werden nicht das einspielen können, was man unter normalen Umständen einspielt. Und das wird ein harter politischer Kampf werden, denke ich. Vielleicht auch nicht. Wir werden sehen.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Mal 2 Monate gesund und munter im Bett zu liegen, das klingt erstmal vielleicht ganz gemütlich. Tatsächlich dürfte so ein Experiment aber eine ganz schöne Herausforderung sein. Der Autor Dennis Freischlatt, der sonst die Welt bereist und darüber schreibt, hat sich dieser extremen Erfahrung ausgesetzt bei einer Schwerkraftstudie der NASA. Er hat also Erfahrung mit Isolation, mit Langeweile, mit Zuständen, die viele jetzt in der Corona-Krise ganz neu erleben. Dennis Freischlatt pendelt seit 20 Jahren zwischen Indien Indien und Köln. Und über seine Suche nach Indien hat er ein sehr erfolgreiches Buch geschrieben. Und zurzeit sitzt er in Südindien in einem kleinen Ort fest. Und dort bin ich jetzt mit ihm verbunden. Hallo, herzlich willkommen, Herr Freischler.
Hallo, schönen guten Abend.
Gerade heute wurde der Lockdown in Indien noch mal verlängert. Kann man denn so ein Konzept wie hier mit Kontaktsperre oder auch Abstandsregeln und Mundschutz, funktioniert sowas in so einem wahnsinnig bevölkerungsreichen Land wie Indien überhaupt?
Nein, also das ist ganz klar. Das funktioniert hier überhaupt gar nicht gut. Man hat leider den Fehler begangen, dass man quasi die Lockdown-Maßnahmen aus dem Westen 1:1 kopiert. Und was in Deutschland funktioniert oder in Frankreich, das wird hier in Indien sehr schwer umzusetzen. Und das hat man gemerkt, gerade an den großen Wanderarbeiterströmen, die dann von heute auf morgen in den Städten ihre Jobs los waren und ihre Häuser und ihre Wohnungen verloren haben und erstmal überhaupt gar nichts mehr hatten. Weder ein Zuhause noch Geld noch Perspektive auf einen Job. Und das ist nur ein kleiner Teil der Inder, der sehr stark zu leiden hatte. Ich sehe das hier jeden Tag. Ich bin jeden Tag draußen und fahre ein bisschen rum und kaufe mein Gemüse ein und alles. Und mit den Abstandsregeln und Kontaktvermeidung, das geht einfach nicht. Also das haben die Inder noch nie gemacht, wenn man ein Leben lang mit 8 anderen Personen im Haushalt in einem Zimmer groß wird und man geht raus auf die Straße, da sind überall Menschen, man geht in den Bus, der Bus ist voll, der Zug ist voll, im Amt ist alles voll, dann kann man das sehr, sehr schwer umsetzen.
Sie selbst haben ja schon starke Erfahrungen gesammelt damit, sowas wie Isolation, worunter ja auch viele leiden jetzt bei der Corona-Krise, wenn man an dieses Experiment, an dem Sie teilgenommen haben, für die NASA zurückdenkt. Was haben Sie denn davon mitgenommen, was vielleicht auch jetzt nochmal Ihnen nützlich ist?
Ja, das ist vor allem die Ruhe und das Warten. Die NASA-Studie hatte den Vorteil, dass das klar war, 3 Monate. Und nach den 3 Monaten ist das vorbei. Also man hatte vom ersten Tag an diesen Punkt, den man herbeisehen konnte sozusagen. Und diesen Punkt hat man hier gar nicht. Und das fällt jedem schwer. Also gerade die Inder, die auch ein Geschäft betreiben, die auch teilweise dann einen Tag, bevor der Lockdown eigentlich zu Ende sein sollte, noch immer nicht wissen, ob sie jetzt am nächsten Tag wieder ihr Geschäft aufmachen können. Das ist hier alles nicht gut geplant und überhaupt nicht gut kommuniziert. Und das sehe ich, ist für die meisten sehr, sehr schwierig, die ganze Zeit in dieser Unsicherheit zu sein. Wann kann ich wieder zur Schule oder wann können meine Kinder zur Schule? Wann kann ich arbeiten? Wann kann ich nach Hause? Weil es sind gerade Millionen von Inder eben nicht zu Hause und die warten auf Züge, Busse und Flugzeuge, um in die Heimat zu kommen. Und viele Ausländer, Nicht-Inder natürlich auch. Und ich glaube, deswegen fällt es vielen schwer, diese Ruhe zu finden und einfach die Situation wirklich vom Grund auf anzunehmen.
Sie haben sich ja auch immer wieder in Zen-Klöstern aufgehalten. Ist das etwas, diese Suche nach der inneren Einkehr, was einem helfen kann, wenn so außenrum alles still steht und auch alles ungewiss und unklar ist?
Ja klar, das hat mir persönlich auf jeden Fall sehr, sehr geholfen. Nicht nur jetzt, sondern mein ganzes Leben lang quasi. Wenn man lernt, mit sich selbst gut zu sein und in Ruhe zu sein, dann lässt sich das in jeder Lebenssituation gut anwenden. Und gerade wenn es schwierig wird und man gelernt hat, wirklich tief und eingehend gelernt hat, dass jeder Zustand, egal ob es ein glücklicher Zustand ist oder ein leidvoller Zustand, dass jeder Zustand irgendwann zu Ende geht und das nächste kommt. Wenn man das weiß und mal von Grund auf erfahren hat, ist es auf jeden Fall wesentlich leichter, mit auch diesen schwierigen Situationen zurechtzukommen.
Wie sind denn Ihre Pläne oder machen Sie überhaupt Pläne, wie lange Sie jetzt noch in Indien bleiben wollen oder lassen Sie es mal so laufen?
Ja, die Pläne werden gerade für mich gemacht und ich habe keine Einsicht in diese Planspiele. Es gibt momentan keine Flüge. Man hofft, meine Airline, ich hatte einen Flug Anfang April, der ist natürlich gecancelt worden und ich kann den nehmen, sobald meine Airline wieder fliegt und sobald es wieder Flüge nach Frankfurt gibt. Das kann Ende Juni sein, das kann aber auch erst im Juli sein, aber so wie die Welt gerade spielt, kann man ja kaum vorhersagen, was in einer Woche sein wird. Also es kann auch sein, dass ich das ganze Jahr über hier bleibe. Was allerdings auch nicht schlimm ist, weil ich eben das Glück habe, hier zu Hause zu sein. Und ich bin hier gut untergekommen. Ich habe ein tolles Haus. Ich habe Freunde, Familie und fühle mich hier sehr wohl und zu Hause. Das heißt, mir persönlich würde das fast jetzt nicht so viel ausmachen. Aber es gibt natürlich sehr, sehr viele, die haben ihre Partner in Spanien oder in Deutschland und die Großeltern sind krank oder die Eltern und normalerweise würde man jetzt rüberfliegen und die Liebsten pflegen und das geht alles gerade nicht. Und bei mir, ich persönlich habe den Vorteil, ich kann arbeiten von zu Hause aus, also ich kann die Zeit hier wirklich gut nutzen, um an meinem neuen Buch zu arbeiten.
Und an Ihrem Blog auch nicht.
Genau, über meinen Blog, der sich viel um Indien dreht und auch viel über diese Corona-Zeit. Das heißt, ich habe gerade eigentlich gut zu tun und bin jetzt nicht so unglücklich über die Situation, hier gefangen zu sein.
Dennis Freistadt, vielen Dank für dieses Gespräch und alles Gute für Sie.
Vielen Dank ebenso. Schönen Abend.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Scheint hier ein Historikerstreit 2.0 auf, nur mit verkehrten Vorzeichen? Fragt Mara Delius in der Tageszeitung Die Welt und bezieht sich auf die Debatte um die Antisemitismusvorwürfe gegen den kamerunischen Historiker Achille Mbembe. Hat Jürgen Habermas' These revisionistischer Historiker im Dienst eines nationalkonservativen Geschichtsbilds das Kostüm gewechselt und tritt nun in Gestalt relativierender Erinnerungskulturtheoretiker im Dienst eines progressiven Zukunftsbildes auf? Legt Delius nach und zeigt sich besonders erbost über einen von 700 afrikanischen Intellektuellen unterzeichneten offenen Brief. Wir, afrikanische Intellektuelle, Denker, Schriftsteller, KünstlerInnen, verurteilen vorbehaltlos die lügnerischen Antisemitismusanschuldigungen rechtsextremer, fremdenfeindlicher und rechtskonservativer Gruppierungen in Deutschland gegen Professor Achille Mbembe, zitiert die Weltjournalistin den Anfang dieses Briefes, um sich dann über dessen Fortgang zu erregen. Was dann auf knapp 7 Seiten folgte, war eine von beleidigtem Pathos strotzende Anklageschrift, die einerseits die Absicht äußerte, einen freien und respektvollen interkulturellen Dialog suchen zu wollen, andererseits mit jeder Zeile beinahe genüsslich diskursiven Druck ausübte auf ein historisch gleich doppelt vorbelastetes schlechtes Gewissen Deutschlands als ehemalige Kolonialmacht und als für die Shoah verantwortliches Tätervolk. Direkt neben diesem Artikel schlägt sich die Kulturwissenschaftlerin Aleida Assmann auf die Seite Achille Mbembes. Ich meine, dass jeder das Recht haben sollte, aus der eigenen Gewalterfahrung heraus seinen Zugang zum Holocaust zu entwickeln, vorausgesetzt, dass das Band dieser Verbindung nicht der Hass ist, sondern die Empathie. Das ist eigentlich die Schlüsselfrage in dieser ganzen Diskussion. Kritiker sehen in Mbembe einen Hassprediger. Ich sehe ihn auf der Seite der Empathie, versucht Assmann die Wogen zu glätten. In der Wochenzeitung Die Zeit hingegen äußert sich der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung Felix Klein, der mit seinen Vorwürfen gegen Mbembe vor ein paar Wochen die Debatte eröffnete, mit den folgenden Worten. Ich habe problematische Texte Achille Mbembes kritisiert und das auch begründet. Ich erfülle meinen Auftrag, wie er vom Deutschen Bundestag in mehreren Entschließungen formuliert worden ist, gerade auch im Hinblick auf israelbezogenen Antisemitismus. Für eine Entschuldigung sehe ich keinen Anlass. Ob das alles wirklich für einen Historikerstreit 2.0 reichen wird, bleibt abzuwarten, aber eine Fortsetzung der Debatte im Feuilleton Ihres Vertrauens kann wohl als gesichert gelten. Von einem traurigen Ende hingegen ist in der Welt zu lesen, die Faschisten hat Harrys Bar in Venedig überlebt, das Virus nicht, schreibt Dirk Schümer und erinnert an die einzige Zwangsschließung der Barlegende oder Legendenbar. Das war 1943, als die Faschisten das historische Lokal am Canal Grande beschlagnahmten. Ansonsten wurde die klassische Bar in den 89 Jahren ihrer Existenz berühmt durch Stammgäste wie Arturo Toscanini, Ernest Hemingway oder Charlie Chaplin, was dem Lokal vor einigen Jahren den Ehrentitel des Patrimonio Culturale bescherte. Rauchen durfte man in dieser nun als allgemeines Kulturgut schließenden Bar aber auch seit Jahren schon nicht mehr, was uns zu einem Ende führt, das vielleicht nicht ganz so traurig ist. Ab heute ist die Mentholzigarette in der EU verboten, schreibt Stefan Reinicke in der Taz. Gegen die Mentholzigarette spricht alles. Sie ist nicht ehrlich. Das anscheinend frische, arg künstlich wirkende Menthol übertüncht den wunderbaren Geschmack des Tabaks, stellt der Taz-Autor fest. Genau deshalb wird die Mentholzigarette übrigens verboten, weil die EU glaubt, die Raucher ahnten nichts vom Gift unter dem Mentholduft. Was Reinicke dann aber doch übertrieben findet. Was kommt als nächstes? Pina Colada verbieten, weil man den Alkohol nicht schmeckt?
Das war der Blick in die Feuilletons mit Gregor Sander. Und wir verabschieden uns mit einem Song aus dem jüngsten Album von The Who bzw. Pete Townshend, der heute 75. Geburtstag feiert. Eine gute Nacht wünscht Andrea Gerg.